Wir lesen miteinander in der Bibel. Gott gebe uns allen Gnade dazu. 1. Mose 21. Und der Herr suchte Sarah heim, wie er gesagt hatte. Und der Herr tat an Sarah, wie er geredet hatte. Und Sarah wurde schwanger und gebar dem Abraham einen Sohn in seinem Alter zu der bestimmten Zeit, die Gott ihm gesagt hatte. Und Abraham gab seinem Sohn, der ihm geboren worden war, den Sarah ihm geboren hatte, den Namen Isaak. Und Abraham beschnitt seinen Sohn Isaak, als er 8 Tage alt war, wie Gott ihm geboten hatte. Abraham aber war 100 Jahre alt, als ihm sein Sohn Isaak geboren wurde. Und Sarah sagte, Gott hat mir ein Lachen bereitet. Jeder, der es hört, wird mir zulachen. Und sie sagte, wer hätte je dem Abraham verkündet, Sarah stillt einen Sohn, denn ich habe ihm in seinem Alter einen Sohn geboren. Und das Kind wuchs und wurde entwöhnt. Und an dem Tag, als Isaak entwöhnt wurde, bereitete Abraham ein großes Mahl. Und Sarah sah den Sohn der Ägypterin Hagar, den diese dem Abraham geboren hatte, scherzen. Da sagte sie zu Abraham, vertreibe diese Magd und ihren Sohn, denn der Sohn dieser Magd soll nicht mit meinem Sohn Erbe werden, mit Isaak. Und dieses Wort war sehr übel in Abrahams Augen, um seines Sohnes willen. Aber Gott sprach zu Abraham, lass es nicht übel sein in deinen Augen wegen des Jungen und wegen seiner Magd, deiner Magd. In allem, was Sarah zu dir sagt, höre auf ihre Stimme. Denn nach Isaak soll dir die Nachkommenschaft genannt werden. Doch auch der Sohn der Magd, den Sohn der Magd werde ich zu einer Nation machen, weil er dein Nachkomme ist. Und Abraham machte sich früh am Morgen auf und er nahm Brot und einen Schlauch Wasser und gab es der Hagar, legte es auf ihre Schulter und gab ihr das Kind und schickte sie fort. Da ging sie hin und irrte in der Wüste von Beersheba umher. Als aber das Wasser im Schlauch zu Ende war, warf sie das Kind unter einen der Sträucher. Und sie ging und setzte sich gegenüber hin, einen Bogenschuss weit entfernt. Denn sie sagte sich, ich kann das Sterben des Kindes nicht ansehen. So setzte sie sich gegenüber hin, erhob ihre Stimme und weinte. Gott aber hörte die Stimme des Jungen. Da rief der Engel Gottes, der Hagar, vom Himmel zu und sprach zu ihr, was ist dir, Hagar? Fürchte dich nicht, denn Gott hat auf die Stimme des Jungen gehört, dort wo er ist. Steh auf, nimm den Jungen und fasse ihn mit deiner Hand, denn ich will ihn zu einer großen Nation machen. Und Gott öffnete ihre Augen und sie sah einen Wasserbrunnen. Da ging sie hin und füllte den Schlauch mit Wasser und gab dem Jungen zu trinken. Gott aber war mit dem Jungen. Und er wurde groß und wohnte in der Wüste. Und er wurde ein Bogenschütze. Und er wohnte in der Wüste Paran. Und seine Mutter nahm ihm eine Frau aus dem Land Ägypten. Und es geschah zu dieser Zeit, da sagten Abimelech und Pichol, sein Heeroberster, zu Abraham, Gott ist mit dir in allem, was du tust. So schwöre mir nun hier bei Gott, dass du weder an mir noch an meinem Spross noch an meinen Nachkommen betrügerisch handeln wirst. Nach der Gnade, die ich dir erwiesen habe, sollst du an mir tun und an dem Land, in dem du dich als Fremder aufhältst. Da sprach Abraham, ich will schwören. Abraham aber stellte Abimelech zur Rede wegen eines Wasserbrunnens, den Abimelechs Knechte mit Gewalt weggenommen hatten. Da sagte Abimelech, ich weiß nicht, wer das getan hat. Weder hast du es mir berichtet, noch habe ich davon gehört, außer heute. Da nahm Abraham Schafe und Rinder und gab sie Abimelech, und die beiden schlossen einen Bund. Und Abraham stellte 7 Schaflämmer der Herde beiseite. Da sagte Abimelech zu Abraham, was sollen diese 7 Schaflämmer, die du beiseite gestellt hast? Und er sagte, die 7 Schaflämmer sollst du von meiner Hand annehmen, damit mir das zum Zeugnis sei, dass ich diesen Brunnen gegraben habe. Daher nennt man diesen Ort Beersheba, weil sie beide dort geschworen hatten. So schlossen sie einen Bund in Beersheba. Dann machten Abimelech und sein Heeroberster Pichol sich auf und kehrten in das Land der Philister zurück. Und Abraham pflanzte eine Tamariske in Beersheba und rief dort den Namen des Herrn, des ewigen Gottes an. Und Abraham hielt sich noch lange Zeit als Fremder im Land der Philister auf. Abraham, den wir jetzt schon die längste Weile kennenlernen in unseren Predigten, und heute ist die letzte für einige Zeit, es kommt das Kerzenziehen und Advent, aber Abraham kommt aus einer Familie von Götzendienern aus Ur. Das sind im Zweistromland, also heutiger Irak. Das kannst du in Josua 24 nachlesen. Und das bedeutet, dass Abraham es gewohnt war, den Göttern nachzuhelfen mit seinem Handeln. Er war es gewöhnt, mit den Göttern einen Handel abzuschließen. Der Mensch besticht die Götter und das ist Religion. Das ist das Wesen von jeder Religion. Abraham kommt aus Babylonien, wo die Menschen versucht haben, durch ihre großen, guten Werke, durch ihre Bauwerke, den Himmel zu erreichen. Sie wollen sich einen Namen machen, berühmt werden, groß rauskommen, Gott erreichen durch ihre Werke. Und das ist der Background von Abraham. Das ist der Rucksack, mit dem er durch sein Leben geht, durch die Geschichte geht. Ich muss mich groß machen. Ich muss etwas tun, damit die Götter mich mögen. Ich muss mich anstrengen, damit das Glück mir lächelt. Der Himmel ist weit weg. Aber wenn ich mich anstrenge, dann ist er zum Greifen nah. Carpe diem. Sich Regen bringt Segen. Morgenstund haben Gold im Mund. Jeder ist seines Glückes Schmied. Du bist, was du tust. Kennst du das? Religion. Und wie unsicher da das Leben wird. Wie furchtbar, wenn dir die Midlife-Crisis plötzlich den Boden unter den Füßen wegzieht und du merkst, dass das alles Käse ist. Plötzlich willst du nochmal alles anders machen. Oder du willst die Sau rauslassen, die in dir drin steckt. Wie furchtbar, wenn du merkst, dass das auch nichts bringt. Ich habe ein offizielles Midlife-Crisis-Lied ausgesucht für mich, also werde bald 40, muss mich schon vorbereiten. Once in a Lifetime von den Talking Heads. Und da singen sie einmal: Same as it ever was, 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 same as it ever was. Immer dasselbe, das bedeuten diese Worte. Immer dasselbe, du kommst nicht raus. Abraham und Sarah haben ihre Midlife-Crisis schon hinter sich gehabt. Gott hat sie aus Ur rausgeholt mit dem Versprechen: Ich werde deinen Namen groß machen. Das hat er ihnen versprochen. Er hat versprochen, du wirst viele Nachkommen haben und durch dich werden alle Nationen auf der ganzen Erde gesegnet werden. Gott stellt die alten Denkmuster total auf den Kopf. Nicht mehr der Abraham muss sich profilieren oder Gott beeindrucken. Gott wird Abraham beeindrucken. So ist er. Er stellt alles auf den Kopf. Alles wird umgedreht. Gott wird ihn auf der ganzen Welt berühmt machen. Und das stimmt, wirklich. Es ist passiert. Gott schenkt ihm unzählbare Nachkommen. Gott segnet alle Menschen durch Abraham. Der Gott der Bibel, der ist so anders wie die Religion in uns. Und der Abraham zieht los. Er zieht aus der Hochkultur in ein Zelt. Wird er bloßfüßiger. Die Leute haben die Zeltbewohner damals verachtet, die nicht in den Städten wohnen. Und er hat dabei immer diesen Rucksack dabei. Ich muss etwas tun, ich muss mich bemühen, ich muss es regeln. Okay, ja, er lernt Gott immer besser kennen, natürlich. Das haben wir gehört. Gott begegnet ihm. Er erlebt Abenteuer, Wunder, Katastrophen. Er lernt Vertrauen. Gott hat ihm versprochen, dass er immer da ist. Aber es steckt immer noch drin in dem Abraham. Ich muss es tun. Du musst selber schauen, was aus dir wird. Okay, Gott hat dir einen Sohn versprochen. Aber sogar Sarah, deine Frau, sieht es ein, dass das nicht geht. Und so entsteht Ismael, sein Sohn mit der Magd Hagar, selbst gemacht. Gott verspricht dir, dass er dein Schild ist und dich beschützt. Okay, aber siehst ein, du musst es selber regeln. Du musst da selber was machen, um Sicherheit zu erfahren. In Gera, bei diesem König Abimelech, da lügt Abraham sich in Sicherheit. Das war letzte Woche dran. Abimelech, der heidnische König, der fürchtet Gott. Abraham fürchtet viele Dinge. Und mit seinen ganzen Schachzügen bringt der Abraham fast den Abimelech um. Kein Segen. Und wieder haut Gott ihn raus. Wieder holt Gott ihn raus. Sogar nach 25 Jahren mit Gott steckt es in Abraham drinnen. Dieser kleine Götzendiener, dieser kleine Turmbauer steckt immer noch in ihm drinnen. Und dann ist es endlich soweit. Endlich wird der Sohn von Abraham und Sarah geboren. Der versprochene Sohn. Und der Herr suchte Sarah heim, wie er gesagt hatte. Und der Herr tat an Sarah, wie er geredet hatte. Und Sarah wurde schwanger und gebar dem Abraham einen Sohn. In seinem Alter, zu der bestimmten Zeit, die Gott ihm gesagt hatte. Die Betonung liegt ganz stark auf Gottes Treue. Die Geburt hängt nicht vom Vertrauen ab oder von Gehorsam, nicht von Glaubensstärke, nicht von irgendwelchen Werken, sondern es hängt ganz allein an Gottes Wirken, an seiner Treue und an seiner Kraft. Gott ist treu. Gott ist treu, was er tut. Das, was er sagt, das tut er. Steht dreimal da, explizit. Wird es betont. Gott erinnert sich. Man lasst einen Finger in Kapitel 21 und blättert zweimal um, dann bist du in Kapitel 17. Ich weiß nicht genau, wie ihr das jetzt am iPhone machen werdet. Aber Kapitel 17, Vers 15. Gott sprach zu Abraham, deine Frau Sarai, damals hat sie Sarai noch geheißen, ihr Name ist, sie hat einen neuen Namen gekriegt später. Deine Frau Sarai sollst du nicht mehr Sarai nennen, jetzt kriegt sie einen neuen Namen, sondern Sarah soll ihr Name sein. Gott denkt auch an Sarah, er erinnert sich an sie. Und er verspricht ihr, dass er ihr einen Sohn schenkt, Vers 16. Und ich werde sie segnen und auch von ihr gebe ich dir einen Sohn. 19 steht es wieder. Von Sarah, na Sarah, deine Frau wird dir einen Sohn gebären. Und das Ganze wird zu der bestimmten Zeit passieren, Vers 21. Meinen Bund werde ich mit Isaak aufrichten, den Sarah dir im nächsten Jahr um diese Zeit gebären wird. Gott hat das alles schon gesagt, was er da tun wird in Kapitel 21. Und jetzt macht das. Kein Wort Gottes fällt irgendwie durch die Ritzen und verschimmelt. Was er sagt, das tut er auch. Es trifft alles ein. Gott ist treu. Und Gott sucht Sarah heim. Er erinnert sich an sie. Er kommt zu ihr und er übersieht sie nicht und er vergisst sie nicht. Gott setzt dabei seinen Zeitplan um. Es hat Jahrzehnte gedauert. Er hat aber immer gewusst, wann der richtige Zeitpunkt ist. Und jetzt ist es soweit. Und Gott macht alles neu. Er schenkt einen Sohn. Und das ist ein Riesenwunder. Abraham und Sarah waren steinalt. Unmöglich war das, was da passiert ist. Abraham war zu alt. Sarah war zu alt. Und noch dazu, Sarah war bisher unfruchtbar. Blätter wieder ein bisschen vor nach Kapitel 11 und lass den Finger da wieder in Kapitel 20 drinnen. Das erste Mal, wo die Sarah auftaucht in der Weltgeschichte. Kapitel 11, Vers 30. Sarai aber war unfruchtbar. Sie hatte kein Kind. Das Erste, was wir über sie erfahren. Das prägt sie, das definiert sie. Das ist ihr Rucksack, mit dem geht sie durchs Leben. Bei ihr dreht sich nicht alles um Selbstverwirklichung oder Reichtum und Sicherheit. Bei ihr geht es um Kinder. Und wie schwer ist es für manche Frauen, die sich über alles Kinder wünschen. Vorhin habe ich ja eher typisch Mann geredet. Aber die Frauen, die leiden anders. Kommen, glaube ich, nicht so in die Midlife-Crisis wie Männer. Die sehnen sich nach einem Freund. Die sehnen sich nach einem Mann. Oft nach einem Kind. Ich habe schon verbitterte Frauen kennengelernt, die an Gott und dem Leben verzweifelt sind, weil sie nur eines wollten. Ein Kind. Ich habe sogar erlebt, dass solche Frauen dann ein Kind bekommen haben. Und dann zieht ein neuer Hausgott bei dir zu Hause ein. Und der echte Gott wird noch unwichtiger. Und wie schrecklich ist es, wenn dieses Kind dann mit 17 sagt, ich pfeife auf dich und geht. Bei Sarah ist es aber anders. Sie war nicht verbittert. Das sehen wir gleich noch. Aber sie hat abgeschlossen mit diesem Wunsch, Kinder zu kriegen. Dieser Gott macht ein Wunder. Es ist so wie Leben aus den Toten. Durch sein mächtiges Wort bricht er den Griff des Todes und die Hoffnungslosigkeit und die Unfruchtbarkeit. Die Greisin humpelt ins Krankenhaus. Bei der Rezeption wird sie abgefangen. Guten Tag, ehrwürdige Dame. Sie wollen sicher in die Geriatrie, das ist im 5. Stock. Nein, ich muss auf die Entbindungsstation. Ah, Sie wollen sicher eine Enkelin besuchen, die gerade entbunden hat. Nein, ich bin es und jetzt geht's gleich los. Und es ist ein Riesenwunder, was da passiert. Das ist nicht irgendwie auch schwierig oder selten. Das ist einfach unmöglich, was da passiert. Die Geburt geht los. Jetzt ist alles anders. Ihr ganzes Leben wird neu. Sie ist nicht verbittert. Sehen wir gleich. Und das Kind ist jetzt da und wie geht es weiter? Was passiert mit dem Kind? Gott weckt Gehorsam. Abraham ist Gehorsam. Siehst du in Vers 3 zuerst. Und dann in Vers 4 siehst du es auch noch einmal. Er ist sogar gehorsam und beschneidet den Isaak. Gehorsam, auch wenn es weh tut. Ich kenne das von unseren Kindern. Wenn die Babys auf die Welt kommen, dann werden sie bei uns volle Wäsche in die Fersen eingestochen, dass es Blut aus sie spritzt. Das ist volle Arg. Das ist nicht mal PKU-Test, oder Phenyl, irgendwas. Und da wird bestimmte Sache im Blut untersucht. Das ist echt arg. Aber das muss man machen. Und so ähnlich stelle ich mir das beim Abraham vor. Gehorsam, auch wenn es weh tut, weil Gott wollte das. Er anerkennt Gottes Autorität und er drückt auch aus, dass er Isaak wünscht, dass er in diese lebendige Beziehung mit Gott kommt, in die Bundesgemeinschaft. Und er gibt ihm auch diesen komischen Namen, den Gott ausgesucht hat für das Kind. Yitzchak. Ja, ich blätter wieder um auf Kapitel 17. Vers 17, da sagt Gott es, die Sarah wird ein Kind kriegen. Da fiel Abraham auf sein Angesicht und Yitzchak, er lachte. Und später hört auch die Sarah das. Sie hört es auch, dass Gott es verspricht. In 18, Vers 12, hört sie das. Und Sarah lachte. Tizkak, das ist die weibliche Form von dem Verb. Sie lachte. Und dann gibt es eine ganze Diskussion über Lachen an der Stelle. Und wie heißt jetzt nochmal schnell das Kind? Yitzchak. Er lachte. Gott hat echt Humor. Gott weckt Freude. Riesenfreude. Gott bringt so viel Freude in die Welt. Echte Freude. Sarah jubelt, sie staunt. Sie lacht, sie jubelt, sie betet an. Vers 6. Gott hat mir ein Lachen bereitet. Jeder, der es hört, wird Yitzchak, wird zu mir, wird lachen zu mir. Das geht auch sogar so. Und sie sagte, wer hätte jedem Abraham verkündet, Gott, Sarah stillt einen Sohn, denn ich habe ihm in seinem Alter einen Sohn geboren. Es geht ja, glaube ich, so ein bisschen wie den Menschen in Psalm 126. Als der Herr die Gefangenen zu uns zurückführt, waren wir wie die Träumenden. Da wurde unser Mund voll Jubel und unsere Zunge voll Lachen. Das sagte man unter den Nationen. Der Herr hat Großes an ihnen getan. Wenn Gott handelt, dann bringt er so viel Freude in die Welt. Und das Ganze ist natürlich so, dass Gott dadurch Wellen schlägt und die Runde macht. Aber mit dem Namen Yitzchak kriegen sie echt viel Gelegenheiten, über diesen Gott zu reden, der den Namen ausgesucht hat. Ah, wie heißt dein Sohn Peter? Und wie heißt deiner Yitzchak? Wie seid ihr denn auf den Namen gekommen? Er lachte. Ja, da kann ich da eine Geschichte dazu erzählen. Sie kriegen viele Gelegenheiten, über Gott zu reden. Gott schlagt Wellen und er macht die Runde. Und die Sarah erwartet es schon, oder, dass diese Geschichte die Runde macht und Wellen schlägt und dass viele noch über Gott froh werden, wenn sie es hören. Und ich finde, das ist ziemlich eine große Herausforderung da für viele von uns, für alle von uns. Es ist eine große Herausforderung für die alten Menschen unter uns. Also über 80 ist jetzt, glaube ich, keiner, der da sitzt. Bei Abraham, er war 100. Ich habe nur einen 100-Jährigen gekannt in meinem Leben, mein Urgroßvater, der war noch recht gut drauf mit 100. Aber ich finde, das ist eine Riesenherausforderung. Wir leben immer aus der Gnade, auch jenseits der 80. Es hört nie auf. Und das, was du dein Leben lang erfahren hast, es definiert dich niemals so sehr, wie das, was Gott über dich sagt. Seine Versprechen an dich. Ich glaube, es ist eine Herausforderung da für uns alle. Wir wollen es meistens selber schaffen, ohne auf Gott zu warten. Aber Gott ist es, der dafür Sicherheit sorgt. Er wartet so lange, bis der Abraham das einsieht. Du kannst es nicht selber machen. Und es war gar nicht so gedacht, dass du das selber machen kannst. Und jetzt, glaube ich, hat es der Abraham auch mitgekriegt. Gott wird die Sache machen. Die Erfüllung, die Sicherheit, die Bedeutung, das kommt von Gott als Geschenk. Und das wird jetzt deutlich in den folgenden zwei Geschichten, die wir nur kurz streifen werden. Das erste ist die Vertreibung Ismaels, wie der Isaak 2 bis 3 Jahre alt war. Da findet ein Fest statt, Entwöhnung. Und bei diesem Fest sieht die Sarah etwas. Vers 9, Sarah sah den Sohn der Ägypterin Hagar, den diese dem Abraham geboren hatte, scherzen. Aber es war nicht mehr lustig, was der Ismael da gemacht hat. Es war etwas anderes. Ismaels Spott und Verachtung fliegen an dem Tag auf. Paulus sieht da, das kannst du im Galaterbrief nachlesen, da sieht er den Anfang von etwas, was sich durch die ganze Geschichte durchzieht. Der Sohn der Sklavin verfolgt den Sohn, das Kind der Verheißung. Ismael macht Gottes Wort lächerlich. Und wie kann jetzt der Isaak vor dem Ismael geschützt werden? Wie bringen wir den jetzt in Sicherheit? Die Sarah hat eine Lösung. Sie sagt einfach, Vers 10, vertreibe diese Magd und ihren Sohn. Schick den Ismael weg. Und es ist weise, dass die zwei Söhne getrennt werden. Ismael war 14 Jahre lang ein Einzelkind. Und täglich reibt es jetzt. Und Abraham fällt es aber schwer. Obwohl er schon so oft von Gott gehört hat, dass nur Isaak erben soll, fällt es ihm schwer. Ismael war stark. Er war wild. Er war frei. Unbezähmbar war der. Und ich glaube, dass der Abraham in dem Ismael etwas Besonderes gesehen hat. Er hat sich vielleicht gedacht, der Typ, der hat echt die Power, die wir jetzt brauchen für diese neue Bewegung. Den Glauben an Gott. Wow, und der ist so stark. Er hat so einen starken Willen. Der wird so viel erreichen in seinem Leben. Mit seinem eigenen starken Willen. Abraham hat ihn bewundert, glaube ich. Und er will ihn nicht wegschicken. Aber Gott bestätigt es, dass das jetzt richtig ist. Und dann lesen wir da Vers 16, rätselhaft. Nein, nicht Vers 16, sondern Vers 14. Abraham machte sich früh am Morgen auf und er nahm Brot und einen Schluck Wasser und gab es der Hagar, legte es auf ihre Schulter und gab ihr das Kind und schickte sie fort. Ich meine, Abraham ist der reichste Mann in der Gegend. Und er gibt ihnen nicht genug, dass sie einen Tag lang durchhalten können. Warum? Ich verstehe das wirklich nicht, warum er das gemacht hat. Vielleicht wollte er, dass Hagar und Ismael irgendwie in der Nähe bleiben, damit er ihnen weiterhelfen kann. Oder vielleicht erwartet er, dass sie am selben Tag wieder zurückkommen, wie beim letzten Mal. Keine Ahnung, warum der Abraham jetzt da so knausrig ist. Aber es führt dazu, dass Hagar und Ismael fast sterben. Und es führt dazu, dass Gott sie rettet. Denn Gott liebt Hagar und Ismael. Das ist in Vers 20. Gott war mit dem Jungen. Gott war mit dem Jungen. Gott kümmert sich um die Außenseiter. Den Außenseiter, den wir gerne loshaben wollen, links liegen lassen, von der Liste streichen wollen, den liebt Gott. Gott war mit dem Jungen. Das ist dasselbe, was dann über Abraham gesagt wird, ein paar Sätze später. Also Gott sorgt da wieder für Sicherheit. Er sorgt für Sicherheit für den verheißenen Sohn, aber er sorgt so dafür, dass auch der Verfolger geliebt und gesegnet wird. Und ganz ähnlich ist es bei der Geschichte mit dem Abimelech, dem Vertrag mit Abimelech. Der kommt, das ist ein König in der Gegend, in dessen Land Abraham sich gerade aufhaltet mit seinen Zelten und Herden und allem drum und dran. Und der Abimelech kommt von sich aus zu Abraham. Er sieht, dass es gut ist und gut für sein Volk und für sich, wenn sie da jetzt den Abraham zum Freund haben. Und da machen sie einen Vertrag. Und dann spricht Abraham den Brunnen an. Vers 25, Abraham aber stellte Abimelech zur Rede wegen eines Wasserbrunnens, den Abimelechs Knechte mit Gewalt weggenommen hatten. Spricht den Brunnen an. Was ist los mit dem Brunnen? Seine Leute haben ihn gegraben, aber die Abimelech-Leute haben den wieder weggenommen. Und Abraham kriegt jetzt die Bestätigung, dass sie den Brunnen benutzen dürfen. Wasser ist Leben, ist Sicherheit. Der versprochene Sohn wird da wieder abgesichert. Und wieder hat es aber der Abraham nicht selber machen müssen. Abimelech ist von sich aus hergekommen. Gott schenkt wieder Sicherheit. Schenkt Sicherheit vor dem Nachbarn, aber die Nachbarn werden wieder dadurch gesegnet. Die wollten das ja. Und es ist ja gut für sie. Er schenkt Sicherheit vor dem Verdursten, aber wieder so, dass die anderen geliebt und gesegnet sind. Das Ganze passiert nicht aus Abrahams eigener Kraft. Und Gott wirkt da nicht durch Abrahams Werke oder weil Abraham so viel tut für ihn oder irgendwie sowas, sondern Gott wirkt, weil er treu ist, weil er liebt, weil er Liebe ist, weil er gut ist. Abraham hat es selbst versucht, die Sachen in Gang zu kriegen, die Gott versprochen hat. Und Gott lässt ihn so lange warten, bis er akzeptieren muss, dass er das nicht selber kann, dass er die Verheißung Gottes nicht durch seine eigene Kraft erfüllen kann oder dass das auch nie so geplant war. Und dieser Gott ist ein ewiger Gott. Abraham setzt sein Vertrauen auf ihn. Vers 33, Abraham pflanzte eine Tamariske in Beersheba und rief dort den Namen des Herrn, des ewigen Gottes an. Ein ewiger Gott. Gott ist heute noch so wie damals. Gott ist treu und liebevoll und gut. Wenn er ewig ist, ist er immer noch so. Er hält sein Wort, er wirkt Wunder. Er macht alles neu. Die Frage ist, wie kommen wir zu diesem Segen von Abraham? Wie kriegt man den Segen von Abraham? Durch den Sohn, aber nicht durch den Isaak, sondern durch einen weiter entfernten Sohn. Das Neue Testament fängt so an. Das ist das Buch der Geschichte Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Jesus ist ein entfernterer Sohn, weiter durch die Generationen entfernt. Aber er ist der Sohn, auf den sich alle Verheißungen letztendlich bezogen haben. Paulus schreibt im Galaterbrief 3, Vers 13 bis 14, Christus, Jesus Christus, hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch für uns geworden ist. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Damit ist das Kreuz gemeint mit dem Holz. Warum hat er das getan? Damit der Segen Abrahams in Christus Jesus zu den Nationen komme. Damit wir die Verheißung des Geistes durch den Glauben empfingen. Wie bei Abraham passiert es eben durch Glauben und nicht durch meine Werke. Wenn du Jesus vertraust, dann ist er dir treu bis in den Tod. Dann gibt er dir Sicherheit, die du dir selber nicht geben kannst. Dann kommt der Segen Abrahams zu dir, wenn du Jesus Christus vertraust. Du kannst den Turm nicht in den Himmel bauen. Der Himmel ist unendlich weit weg. Und wenn wir immer nur in dieser Welt bleiben, wo wir selber die Dinge zum Guten führen müssen, durch unsere Opfer, durch unsere Planen, durch unsere Entschlossenheit, durch unsere Stärke, dann wird es nicht gut gehen. Dann leben wir sozusagen vom Brot allein. Aber der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sagt Jesus, sondern von jedem Wort Gottes. Und wenn du vom Brot allein leben willst, dann wirst du anderen und dir selber wehtun dabei, bei deinen verzweifelten Versuchen, alles gut zu machen. Du tust dir selber und anderen weh dabei. Und diese Schuld bleibt an dir hängen. Außer du gibst sie Jesus. Er hat deine Schuld mit ans Kreuz genommen. Er ist angenagelt worden dafür. Und er tauscht jetzt mit dir, macht einen Tausch. Er wird angenagelt, du wirst frei. Er stirbt, du lebst. So macht Jesus den Weg zu Gott frei. Aber der Tod am Kreuz, der war nicht das Ende. Jesus hat den Tod gleich mit verschluckt und verdaut. Und er ist wieder lebendig geworden. Auferstehung. Das heißt, den Toten auferstanden. Und deswegen ist das alles wahr. Und wenn du denkst, dass du dir da noch unsicher bist, ob das wirklich wahr ist, dann schenke ich dir dieses Buch, die Tatsache der Auferstehung. Da werden historische Belege und Gedanken weitergegeben, die zeigen, dass das wirklich wahr ist, was wir behaupten, dass Jesus tatsächlich auferstanden ist. Wenn du da unsicher bist, dann komm nachher her, ich schenke dir das Buch, die Tatsache der Auferstehung. Jesus hat den Tod besiegt. Er ist auferstanden. Vertraust du darauf? Dann feiere jetzt mit beim Abendmahl. Wir nehmen Brot und wir nehmen einen Schluck Traubensaft und wir erinnern uns daran, was Jesus für uns getan hat. Wir sagen ihm dabei neu, ich gehöre dir. Das ist das, was wir damit ausdrücken, wenn wir beim Abendmahl teilnehmen. Es ist nicht irgendwie ein Ritus, der uns irgendwie gut tut oder so, sondern es ist eine bewusste Aussage. Ich gehöre dir, Jesus. Du machst mein Leben neu. Du gibst mir Sicherheit. Du bringst mich ans Ziel. Und wenn du das heute zum ersten Mal zu Jesus sagen möchtest, dann tu es. Nimm ein Stück Brot und einen Schluck Traubensaft und sag damit, ich gehöre dir, Jesus. Du machst mein Leben neu. Du vergibst mir. Ich gehöre dir. Wenn du das zum ersten Mal sagen möchtest, dann tu das. Und komm nachher zu mir und ich schenke dir ein anderes Buch. Ist aber dünner. Das grüne Jesus-Heftel. Das würde ich dir dann gerne schenken nachher. Und wenn du Jesus schon lange kennst und du gemerkt hast, dass immer noch dieser Turmbauer in dir steckt, dann sag ihm das. Er hat auch dafür gezahlt. Er ist treu. Komm zu ihm zurück. Gib ihm deine Angst, deine Unsicherheit, deinen Hunger, deine Scham, deine Schuld. Komm zurück zu Jesus. Und freu dich riesig über Jesus. Über diesen Gott, der Leben aus dem Tod macht. Der Wellen schlagt und die Runde macht. Freu dich riesig über den Gott, der Leben aus dem Tod macht und alles wird neu. Nehmen wir uns eine kurze Zeit der Stille, wo wir mit dem Herrn reden können.